Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des großartigsten Podcasts aller Zeiten, gerade erst gewählt worden, vom jüngsten Gericht. Ist ja bei uns immer wichtig, dass das auch rechtlich alles abgesichert ist, was wir hier sagen, denn alle Aussagen können natürlich gegen uns verwendet werden, deswegen prüfen wir alles, was wir hier erzählen, aufs Genaueste, damit uns nicht der Lapsus durchrutscht, dass wir irgendwie Quatsch erzählen. Das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht, das machen wir nicht. Das muss allen Zuhörerinnen da draußen von Anfang an ganz klar sein. Es ist mal wieder soweit, nicht nur eine weitere Folge WIMAF, sondern eine Folge aus unserer WIMAF-Spezial-Sonderreihe, beliebt bei Groß und Klein, namens Meine Frau hasst die Lindenstraße. Ihr habt so lange warten müssen auf eine neue Folge und hier ist sie endlich. Meine Frau, das ist kein lyrisches Ich, das ist keine leere Hülle, das ist nicht mein unsichtbarer Freund oder so mein Freund Harvey-mäßig, sondern meine Frau ist eine real existierende Person, die mir gegenüber sitzt. Ich bilde mir das nicht ein. Sie sitzt wirklich da in all ihrer Schönheit und gähnt mich gerade an und durfte mit mir heute wieder eine Folge Lindenstraße gucken. Heißen Sie an Ihren Podcast-Empfangsgeräten mit mir und einem Riesenapplaus herzlich willkommen, Frau Maria Buckeberg.
Herr Nils Buckeberg. Hi.
Hallo, mein Schatz.
Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich.
Du bist die Einzige für mich. Du verbietest mir immer, das zu singen.
Ja.
Aber jetzt hast du es selber gesungen.
Na und? Für mich gelten noch nicht die gleichen Regeln für dich.
Das ist
keine Gleichberechtigung in der Ehe.
Das ist richtig fies. Maria, wir haben das mal wieder getan. Wir durften mal wieder eine weitere Folge Lindenstraße gucken. Es ist sehr lange her, dass wir das letzte Mal Lindenstraße gucken haben. Ich glaube, letzten November oder so war die letzte Folge von der Lindenstraße. Das ist ja ein Vierteljahr, ein Dritteljahr sogar schon. 4 Monate fast.
Ein Dritteljahr?
Ja. Hm. Ja, ist ein Dritteljahr.
4 Monate ist ein Vierteljahr?
Nee, 3 Monate ist ein Vierteljahr. Ja, 12 Monate.
Okay.
Leeres Mathe-Gesicht.
Ich habe gerade eine Folge Lindenstraße geguckt. Alles, was ich jemals wusste, ist mir per Trauma aus dem Gehirn entfernt worden.
Wie sehr hast du es vermisst, mal wieder die Lindenstraße zu gucken mit der Musik und all den liebgewonnenen Charakteren?
Die Punktuation war falsch. Dein Satz fing an mit:
Wie sehr hast du es vermisst?
Und er muss viel früher aufhören.
Wie sehr hast du es? Also das ist aber nicht viel früher, sondern es ist ein Wort früher vor Ende des Satzes.
Du hast aber noch weiter gemacht. Du hast doch dann noch weiter gemacht.
Ja, aber als ich es jetzt nochmal gesagt habe, da hast du gesagt, viel früher.
Entschuldige mal bitte. Nee.
Da. Und dann nur ein Wort.
Das ist gar nicht lustig. Wir müssen leider. Wir müssen abbrechen. Nils, das ist überhaupt nicht lustig.
Doch, weil du gesagt hast, ich soll den Satz
ich hab's viel früher beenden.
Und dann war's ein Wort.
Das ist doch nicht so lustig, wie du gerade tust.
Das ist doch der spätestmögliche Zeitpunkt.
Der spätestmögliche Zeitpunkt wäre, wenn es genauso lang wäre.
Nee, weil dann wäre es ja nicht, ist ja keine, dann ist es ja nichts.
Okay, Nils. Es ist halt, es stimmt, ich habe das falsch gesagt, aber es ist überhaupt nicht so lustig und du tust gerade so, als wäre mir so der Fauxpas 2000 passiert.
Ich tu wie gar nichts, ich tu doch nicht irgendwie.
Doch, du tust, als wäre das krasseste, peinliche Fettnäpfchen, das man jemals treten kann. Viel früher sagen, anstatt etwas früher.
Ich fand's witzig und ich hatte das Gefühl, du lachst mit mir, aber ich wusste einfach nicht, dass sich das jetzt so dreht, dass ich jetzt hier der kranke Geist bin.
Du bist einfach nur super merkwürdig.
Du bist super merkwürdig.
Ich hab gelacht, weil deine Lache sehr anstrengend ist.
Ja. Klar, daran hat es jetzt gelegen. Das ist ja die Höhe.
Es war kein inhaltliches Lachen. Es war ein pures, es war so ein instinktives, so ein animalisches Lachen.
Oh ja, es war ein animalisches Lachen. Das ist absolut richtig.
Ja.
Genau wie diese animalische Serie und die animalische Folge, die wir heute geguckt
Herr
haben.
Moderator. Direkt in Segway wiedergefunden. Aber die Folge heißt ja auch passenderweise.
Ich höre auch nur noch auf einem Ohr. Ich glaube, die Kopfhörer sind wirklich am Arsch.
Okay, dann tausch doch mal aus. Guck mal, da sind noch welche. Kleiner Downer, kleine technische Unterbrechung hier an der Stelle. Nils Bokeberg sucht den zweiten Kopfhörer. Wird er ihn finden?
Also
oder
gefunden habe ich ihn ja schon lang. Ich muss ihn nur aufheben.
Ah, also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass so eine Stimmung hier heute ist. Nils hat heute Detailsprachenstimmung.
Ah, hört sich gleich viel besser an. Alles. Ja? Ja.
Okay, die Folge heißt Männertränen.
Ja.
Aber
ich schmeiß die Kopfhörer weg, sonst vergessen wir das immer, dass das die kaputten
stimmt.
Sind.
Stimmt, und benutzen
packen
die
wieder
immer
zu
wieder.
Den,
ja, du hast recht.
So.
Männertränen.
Männertränen hieß die heutige
hat
Folge.
Hat jemand so richtig geweint? Hat er geweint? Ich habe keine Tränen gesehen.
Benno hat doch geweint, oder? Hat er nicht?
Als er bei ihr da war? Ich habe ihn gar nicht weinen sehen.
Soll der da nicht
sie hat gesagt, nicht weinen, aber ich habe es nicht gesehen. Egal. Also die erste Szene nach einem Dritteljahr war schon wieder richtig scheiße. Was? Benno sitzt breitbeinig auf seinem Bett und hat da seine fisseligen 14 Geldscheine ausgebreitet.
Ja. Man muss sagen, also ganz offensichtlich hatten wir wieder denselben Set-Dekorateur wie damals, als sich, wie heißt er? Als sich der, als sich Franz mit den Fotos bedeckt hat.
Stimmt. Na, es ist. Also ich meine, vielleicht kann man ja noch mal kurz recappen. Also Benno hat ja bei Frau Nolte Schmuck geklaut.
Genau.
Und diese erste Szene fand ich halt auch überhaupt nicht zum Rest der Folge gehört, weil er hat ja irgendwie ein schlechtes Gewissen. Aber setzt sich so breitbeinig mit Geld vom verkauften Auto in sein Bett und findet es irgendwie geil, dass jemand reinkommt. Und sitzt dann so, na, geil viel Geld, ne?
Es ist ja
und ich denke so, hä, was ist das gerade für eine Emotion?
Man muss ja sagen, hier hat jetzt die, hier hat die Lindenstraße erstmal mit unseren Gefühlen gespielt. Hier haben sie so ein bisschen Hitchcock-Styles gekickt, indem sie uns auf eine ganz falsche Fährte gelockt haben mit dem Anfang dieser Episode. Wir sehen Benno auf dem Bett sitzen, das ganze Geld vor ihm ausgebreitet. Jeder Geldschein hat seinen eigenen Platz auf seinem Bett.
Hitchcock ist übrigens gerade aus seinem Grab auferstanden, hat sich nochmal umgebracht und ist jetzt wieder unter der Erde.
Erstmal hat er sich nicht umgebracht.
Nee, aber er hat sich nochmal getötet. Beim ersten Mal hat ihn das Leben getötet. Ja. Jetzt er sich, es geht um das nochmal, bezieht sich, dass er wieder nochmal tot ist.
Ah ja, okay.
Wow, heute habe ich es richtig, heute bist du richtig, also man nennt mich auch den Wort-Sherlock und ich lasse Ihnen nichts durchgehen. Präzisierung von Wort/Bedeutung ist mir sehr wichtig im Leben. Gut, Herr Buckelberg.
Von Wort, Schrägstrich, Bedeutung?
Ja.
Das macht gar keinen Sinn.
Die Wortbedeutung kommt.
Also, Benno hat das…
Wisst ihr was? Ich höre… Jetzt hast du mich gebrochen. Ich höre heute auf.
Womit hörst du auf?
Mit dem hier.
Nein. Wir alle möchten, dass du nicht damit aufhörst. Benno hat diese Geldscheine auf dem Bett vor sich liegen. Wir haben ja die letzte Folge damit beendet, dass er den Schmuck geklaut hat. Also ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es der Cliffhanger war, aber es war auf jeden Fall die Story in der letzten Folge. Jetzt fängt diese Folge damit an, dass Benno all das Geld vor sich am Bett hat, kommentarlos. Da sind wir als Zuschauer natürlich erstmal in der Verlegenheit zu denken, aha, Benno hat also jetzt in der Woche, die vergangen ist, den Schmuck versetzt und hat sich die Kohle gesichert. Das ist ja das, was wir glauben sollen.
Ja, aber… Es ist so ein bisschen so, es wäre so cool, wenn wir das erzählen könnten, wenn die Leute erst denken, er hat es gemacht.
Ja.
Aber was sie dafür dann sozusagen aufs Spiel setzen, um diese Täuschung für uns realistisch zu machen, ist halt Story und Sinn. Also weißt du, weil er würde das ja nie so machen. Er würde nie so da sitzen und vor jemand anders so angeben, sondern er würde schon gucken, dass es keiner mitkriegt, weil es eine Straftat ist.
Ich habe gelesen, es gibt ein…
Merkt ihr übrigens, wie Nils immer irgendwie so ein bisschen das Thema wechselt, wenn ich einen sehr guten Punkt mache?
Nee, das ist ja ein guter Punkt. Ich wollte den gerade unterstreichen. Ich habe das zuletzt gelesen. Ich muss versuchen, das nur gerade zusammenzukriegen.
Kann man einen Punkt unterstreichen?
Es gibt im amerikanischen Serienschreiben gibt es den Begriff des, ich glaube, Idiot Circle. Oder was, Idiot Ball? Ich glaube, es war Idiot Ball, wenn mich nicht alles täuscht. Und das besagt, dass in jeder Serie irgendein Charakter irgendwann mal völlig unlogisch handelt und entgegen seines Charakters handelt. Und weil er eben dann den Idiot Boy hat, um die Handlung fortzuführen, damit es irgendwie… Da fällt dir glatt das Mikro aus der Hand.
Ja, falls
ihr gerade gewollt
habt, mir ist das Mikro gerade aus der Hand gefallen.
Um die Handlung irgendwie fortzutreiben und da irgendwie einen Punkt zu machen, sozusagen.
Ja. Dieses so geschuhhornt nennt man das auch, dass sowas irgendwie eine Situation oder ein Dialog oder irgendwas so total erzwungen wird, um einen ganz anderen Punkt zu machen, aber sich um die Situation, die nicht besonders liebevoll gemacht ist, sodass sie sich irgendwie gut in die Story einfügt oder so. Da hat man das Gefühl, da wurde sich keine Mühe geben. Man wollte den Effekt, aber wie es dazu kommt, es war so ein bisschen egal.
Genau.
Und das ist halt hier auch so, weil auch wenn er das verkauft hätte, würde er damit nicht so angeben mit dem Geld.
Also du hast natürlich recht, wenn er wirklich den Schmuck verkauft hätte, dann würde er nicht vor Gung irgendwie einen auf Geldregen machen, weil das völlig widersinnig ist.
Und so wie er gerade drauf ist, die ganze Folge, aber eigentlich auch nicht mit dem Autogeld, ehrlich gesagt. Also eigentlich in keiner Situation.
Naja, ich glaube, also ich kaufe das, ich finde, es passt schon zu Benno, dass der sich freut, einmal irgendwie so ganz viel Geld plötzlich in der Hand zu haben. Das finde ich schon aufregend.
Was war das eigentlich für ein Auto?
Ja, 11.000 Mark hat er dafür gekriegt.
11.500.
Muss echt noch gut ein Schuss gewesen sein für einen Gebrauchten.
Mhm. Ich meine, dann kam der Teuro, ne?
War plötzlich alles noch die Hälfte wert. Früher war das ja immer geil, wenn man ein Auto von einem Rentner gekauft hat.
Weil die so gut gepflegt waren.
Weil die so super gepflegt waren.
Wir haben ja auch ein Auto jetzt bekommen. Ja. Zur Hochzeit ein gebrauchtes.
Ja.
Und wir wissen ja auch, was es jetzt gekostet hat.
Ja.
Und das war ja nur die Hälfte davon und das ist ein super Auto.
Ja, aber es ist auch schon relativ alt.
Ja,
vielleicht hatte Benno ein neueres Auto.
Wirkt da halt nicht wie so ein Typ.
Aber so Typen haben doch immer irgendwie neue Autos.
Ja.
Ich weiß noch, dass damals Heike Makatsch, die als die bei Viva war, da hat sie, ich weiß nicht, ob sie gerade Führerschein gemacht hat, sie hat eines ihrer ersten Autos gekauft. Und das war nämlich von so einem Rentner, da hat sie so ein Kadett und hat gesagt, boah, guck mal, wie geil der noch in Schuss ist und so. Da war ich richtig beeindruckt damals.
Guter Punkt.
Ja.
Es ist ja jetzt mein erstes Auto und ich sage auch übrigens immer meins, wenn jetzt keinen Führerschein hat, daher darf ich das, auch wenn wir es beide geschenkt bekommen haben.
Aber wenn ich einen Führerschein habe, hast du ja auch gesagt, willst du gar nicht, dass ich fahre.
Ja, auch dann wird es weiterhin meins sein.
Alte Mensch, aber willst du nur, dass ich nicht fahre oder willst du einfach nicht dabei sein, wenn ich fahre?
Nö, natürlich will ich, dass du nicht fährst. Weil, also, ich bin sehr traurig, wenn ich sterbe,
ja.
Aber ich bin auch sehr traurig, wenn du, während ich nicht dabei bin, du stirbst. Oder wenn du andere umbringst und dann in den Knast musst.
Ja.
Alte Menschen lernen halt nicht mehr so gut neue Sachen. Man sagt ja auch, man soll als Kind so jung wie möglich Sprachen lernen. Mhm. Ich denke übrigens gerade darüber nach, Chinesisch zu lernen.
Okay.
Ich habe mir gestern auf YouTube mehrere Videos über die chinesische Geschichte angeguckt, um rauszufinden, warum die jetzt gerade so sind, wie sie sind, um mir das rückzuschließen.
Mhm. Und dafür musst du Chinesisch lernen?
Nee, aber ich habe überlegt, ob das ein schlauer Move ist für die Zukunft, dieser Erde Chinesisch zu können.
Weil du denkst jetzt natürlich businessmäßig.
Auch.
Ja.
Aber ich glaube, dass das mal eine gute Sache sein kann, in verschiedensten globalen Situationen Chinesisch zu können.
Vielleicht lassen wir uns ja einfach mal vom Goethe-Institut einladen, dass wir mal eine Folge Lindenstraße live in China aufnehmen.
Ja.
Vor Publikum.
Super Idee. Am besten mit einem Simultanübersetzer, wo wir immer kurz innehalten müssen. Und
ja, wir können ja dann zum Beispiel, wir könnten doch zum Beispiel, also was ist denn die Sprache, die in China am meisten gesprochen wird? Mandarin, glaube ich, ne?
Wahrscheinlich.
Ist irgendwie das, was mir jetzt am geläufigsten
Chinesisch
scheint.
Chinesisch ist keine Sprache?
Ich glaube, es gibt verschiedene chinesische Sprachen. Also Mandarin ist ja eine.
Ja.
Ich glaube, es gibt noch so zwei, drei, also drei große oder so. Aber ich kann mich jetzt an keinen Namen von den anderen beiden erinnern. Ich kann mich jetzt nur an Mandarin. Ich glaube, das ist so das gängigste Chinesisch. Oder zumindest das, das in so, in den wichtigsten Orten wahrscheinlich gesprochen wird.
Die Leute sagen ja auch immer, dass es sehr schwer ist.
Mhm.
Aber ich glaube, dass jede neue Sprache jetzt zu lernen schwer ist, oder?
Ja, ich glaube, es ist halt vor allem deswegen schwer, weil sozusagen.
Ja, man sagt chinesische Sprachen, tatsächlich. Also, ne? Und da fallen dann so ein paar drunter.
Ja.
Wie du auch sagst.
Ich glaube, es ist deswegen schwer. Jetzt guckst du gerade noch irgendwas nach. Ich warte einfach.
Nee, ich höre total zu.
Ich glaube, es ist deswegen schwer, weil Chinesisch oder auch andere Sprachen aus dem asiatischen Raum sozusagen keinen Wortstamm haben, den wir irgendwo herleiten können. Also, weil Italienisch, Französisch, Spanisch oder so, das hat zum Teil so einen lateinischen Wortstamm oder.
Klar, da ähneln sich
so
Worte
Englisch,
oft
Britisch
so. Das
und
stimmt
so. Das
schon.
Ist da
aber um sich richtig zu unterhalten, muss man schon echt richtig rein.
Naja, aber Chinesisch ist da halt, da kann man gar nichts, kein Wort irgendwo herleiten. Deswegen.
Ich glaube aber auch, dass eine komplett neue Sprache, also die man nicht aus einer Basis holen kann, die man schon hat, gut ist für den Kopf, also fürs Gehirn sowas so voll neu zu lernen.
Ja. Das stimmt. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn wir jetzt dem Goethe-Institut sagen, lasst uns doch mal, ladet uns doch mal nach China ein.
Ja.
Wir möchten da gerne eine Folge WIMAF aufnehmen, in einer Stadt eurer Wahl. Einfach, wir wollen einfach mal nach China. Dann wäre es doch eigentlich cool, wenn du vorher auf Mandarin deine Catchphrase "Wollt ihr mich verarschen?" lernen würdest.
Das stimmt. Das stimmt. Ich kenne mich gar nicht aus mit China. Ich weiß nur, dass sie wegen nicht so guter Sachen in den Medien sind.
Ich glaube aber auch, dass es ein sehr faszinierendes und sehr interessantes und spannendes Land ist. Mhm. Was ich ja immer so krass finde, und das ist halt, ich meine, es ist einerseits ein Nachweis eurozentristischer Arroganz, aber auch einfach trotz alledem auch sehr spannend für einen selbst. Dass man zwischendurch immer von so chinesischen Großstädten mit so 5 Millionen Einwohnern hört, wo man denkt, was? Den Namen habe ich noch nie gehört.
Ja, wir reden, glaube ich, eher von 100 Millionen.
Ja,
Millionen.
Die hat man wahrscheinlich gehört. Das sind wahrscheinlich so die richtig. Aber dann so alles, was so 5 bis 10 Millionen hat, so Städte, ist so noch nie im Leben gehört. Und das ist halt Berlin.
Ja. Ja, und wir sind nicht mal 5.
Na.
Ja, voll. Also China war halt, und ich finde halt immer so interessant, wie Länder sich jetzt geben, auch in der Außenpolitik,
ja.
Und mir dann deren Historie anzugucken, weil das natürlich daraus kommt.
Ja.
So, also China zum Beispiel war ja immer so total Dynastien geprägt.
Ja.
Bis 1912 hatten die halt so diese Dynastien, die man so kennt.
Ja.
Und waren aber so gut wie nie ein ganzes Land.
Ja.
Also ein,
ja.
Und wurden immer super viel angegriffen von den Japanern, von den Mongolen und sozusagen, deswegen haben die irgendwann komplett einfach zugemacht,
ja.
Weil die auch immer wieder sozusagen in ihre Kultur eingegriffen haben, die haben dann Bücher verbrannt und so weiter.
Ja.
Und China hat halt irgendwann zugemacht und hat gesagt, so jetzt geht hier keiner mehr raus und keiner mehr rein. Und das sorgt natürlich dafür, dass sie, dass das irgendwie so eine sehr xenophobe Einstellung immer, also ja, sozusagen in der Kultur, in denen drin liegt, aus so einem Nach-Außen-Schutz-Ding. Während wir zum Beispiel, wir Deutschen, ja immer eher rausgegangen sind und schön einen auf Eroberung gemacht haben.
Ja.
Und deswegen haben wir vermeintlich nicht so viel Angst vor Eindringlingen, weil uns das nie so richtig viel passiert ist. Weißt du? Also wir haben keine Angst vor Einfluss von außen, weil wir glauben, dass unsere Kultur fest genug ist.
Ja.
Und die Chinesen hatten das aber früher mal ganz doll, diese Angst, weil das andauernd in Frage gestellt wurde, auch ihre Ländergrenzen dadurch andauernd verschoben wurden.
Ja.
Und dann haben die einfach irgendwann zugemacht und haben gesagt, so. Das hat Japan übrigens auch gemacht. Japan und China haben beide ihre Grenzen komplett geschlossen, auch für Handel, für alles.
Die Seidenstraße, Maria.
Die Seidenstraße. Na, jedenfalls fand ich das ganz interessant, wie sehr man immer auf eine, wie sehr so geschichtliche Sachen für so eine, ich sag mal, für so eine Art Charakter der Länder, wie sie heute sind. Also ich meine, es ist ein bisschen logisch auch.
Ja.
Aber ich habe mich mit der chinesischen Geschichte noch nie so beschäftigt, deswegen fand ich es ganz interessant.
Wo möchtest du denn hin in China?
Ich weiß nicht. Also ich habe mich noch nicht jetzt so richtig mit der Geografie und wo welche Städte und wie die so sind, sondern wirklich war bis jetzt sehr geschichtlich unterwegs. Ich habe auf Netflix The Age of Samurai,
ja,
gucke ich gerade. So eine, wie nennt man diese Dokus, wo Sachen dann nachgefilmt werden? Da gibt es einen Begriff für. Aber
Dokudrama.
Du weißt. Ja, ich glaube, ja, kann gut sein. Und da habe ich dann mir auf YouTube mal die Geschichte Japans ein bisschen angeguckt.
Ja.
Und danach auch die Geschichte Chinas. Weil man hört sehr viel von China und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ich denke sehr viel über China nach, seit wir die Alles-Gesagt-Folge mit Ai Weiwei gemacht haben.
Ja.
Der halt so ein bisschen erzählt hat, dass technologisch und global und was so Sachen wie Handel und technologische Fortentwicklung angeht, China halt gegen alle westlichen Länder gewinnen wird. Und zwar, weil es eine schreckliche Regierung hat. Also weil es eine, ist ja keine Diktatur, sondern autoritäre Regierung hat. Und damit jede Entscheidung, jede Entwicklung und egal was, alle Sachen ganz schnell von oben an einem Wochenende entschieden werden können.
Hm.
Und dadurch plötzlich ganz viele Gelder in Technologie, in Neuentwicklung, in Hasse nicht gesehen fließen können. Und damit sich das Land so super schnell an die erste Stelle von ganz vielen setzen kann, weil es keiner Demokratie bedarf, weil nicht erstmal ein halbes Jahr abgestimmt werden muss und, sondern China hat keine Angst vor einfachen Entscheidungen und wird dadurch so mächtig. Und das kriegen gerade die westlichen Länder einfach nicht, da können die nichts gegen machen, gegen diese Geschwindigkeit.
Hm.
Sie müssten ihre eigene Regierung abschaffen, um genauso schnell zu werden wie die.
Ja.
Und das geht natürlich nicht. Und er meint, das ist halt genau der Punkt, warum China gerade an allen Fronten, die so wichtig sind für globalen Handel, Außenpolitik, sozusagen, er hat immer gesagt, gewinnt. Weil es einfach, die sind, können einfach schneller große Entscheidungen treffen.
Ja. Ich würde nach Shanghai gehen.
Warum?
Ich glaube, es ist ein guter Startpunkt und ich fand es immer cool, dass das der einzige Ort ist, dessen Stadtname auch als Verb benutzt wird.
Shanghaien.
Ja.
Ist das rassistisch?
Nee, Shanghaien, also weiß ich nicht, Shanghaien hat halt, hieß es halt früher, wenn so Seeleute entführt wurden quasi und dann auf dem Schiff arbeiten mussten.
Klingt mir rassistisch, ehrlich gesagt.
Ja, kann gut sein, keine Ahnung. Ist halt Seemannsjargon.
Hm. Aber halt auf Chinesen bezogen.
Ja, vielleicht war das ja die Hauptroute oder so. Who knows?
Ja, 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 aber.
Naja, aber das hat ja nicht, es hat ja quasi den Ort.
Aber den chinesischen Ort.
Aber ich glaube, das gab ja für alle, die, also wahrscheinlich sind so viele, gab es so eine Handelsroute. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ist schon nicht unwahrscheinlich, dass es rassistisch konnotiert ist, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es die Haupthandelsroute war, auf der das hauptsächlich passiert ist, von Seeleuten aller Herrenländer.
Ja, klar. Ja, also wo, ich würde dann mitkommen.
Ja.
Aber machen dir so Berichte aus China nicht auch so ein bisschen Sorge? Also würdest du da aktuell hinfahren? Da wird ja viel verhaftet.
Ja, ich bin tatsächlich als Reisender immer gern, ich bin zwar vorsichtig, aber ich bin auch immer gerne, ich verstecke mich immer sehr gerne hinter meinem Touristendasein. Ich habe das Gefühl, dass für mich als Tourist, als weiß gelesener, europäisch gelesener Tourist irgendwie viele Orte harmloser sind als
Ist wahrscheinlich auch so.
Als für andere. Und da ist China, glaube ich, zum Beispiel etwas, also was ich für nicht so gefährlich halte, was das Reisen betrifft.
Ja.
Also ich mag mich auch irren, aber
solange du keine systemkritische Webseite online stellst, glaube ich, bist du da.
Ja, das ist irgendwie.
Weil ich meine, diese ganzen Unruhen in Hongkong, das ist schon sehr unangenehm.
Ja, ja, aber das ist ja vor allem von Hongkongern gegen die Hongkonger Polizei. Also da sind ja wenig Touristen involviert sozusagen.
Und ja, ich aber ich meine, will man dann in so ein Land hinfahren, was gerade sowas macht?
Klar,
also
das
jetzt,
ist die andere Frage.
Jetzt, ja, ja, genau.
Man
so
unterstützt das ja als
Gründen.
Tourist sozusagen. Und das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist moralisch schwierig.
Ja.
Also.
Meinst du auch Chinesisch lernen? Ist auch ein Problem? Ist das auch moralisch schwierig?
Also nee, ich glaube, Sprachenlernen ist grundsätzlich erstmal völlig frei von moralischen Kategorien. Sprachenlernen ist ein intellektueller Vorgang, einfach nur.
Ich möchte gern mein Gehirn challengen,
ja,
mit einer Sprache, die auf keiner romanischen basiert. Und da überlege ich schon länger, welche das sein wird. Und ich dachte dann, wenn ich sozusagen Pflicht und Kür verbinden will, wäre Chinesisch nicht schlecht.
Oder Holländisch.
Smökte brötne knöckte.
Nee, das ist Dänisch.
Ah ja. Was ist Holländisch? Ach, es ist jemand.
Ich hätte Heidrat beide.
Ah ja. Räusper dich mal bitte. Ja.
Ja. Ja, naja, da bist du wahrscheinlich mit Mandarin am besten, wobei Japanisch natürlich auch reizvoll ist. Koreanisch. Indisch ist wahrscheinlich, hat ja auch immer eine schöne Melodie. Wobei ich gibt es, glaube ich, ja, es gibt ein Indisch, sozusagen, ein Hochindisch sozusagen.
Ja, naja, also Japanisch und Chinesisch finde ich schon am interessantesten.
Ich finde so Sprachen aus dem afrikanischen Raum sehr interessant.
Das stimmt.
Ghanaisch heißt es ja, glaube ich.
Ja.
Finde ich, klingt ganz.
Ghanaisch, glaube ich.
Ghanaisch klingt ganz aufregend. Senegalesisch, da hat man, glaube ich, ein bisschen natürlich, es gibt Senegalesisch und Französisch. Ich glaube, das ist sehr getrennt.
Das ist ja wie,
Ich dachte, dass im Senegalesisch sich so französische Begriffe eingeschlichen haben, weiß ich natürlich jetzt gar nicht. Aber
ist bestimmt so. Ich meine, überall haben sich alle Begriffe eingeschlichen. Im Amerikanischen haben sich ja auch total viele
Deutsche.
Ja, also das ist, glaube ich, also da das
ja.
Halb, also es wurde ja viel überall kolonialisiert.
Das heißt also, du machst, du übernimmst den asiatischen Raum, ich übernehme den afrikanischen Raum.
Meinst du, so wurde früher besprochen, wer wo eine Kolonie erstellt?
Jetzt müssen wir noch überlegen, wer von uns beiden, brauchen wir noch irgendjemand, der so Russisch auch noch abdeckt. Aber das kannst du ja eigentlich auch ein bisschen.
Ja, ja, absolut.
Da können wir beide ein bisschen.
Niet!
Da.
Ja, Russisch finde ich auch toll, aber.
Spasibo.
Da sehe ich irgendwie keine Zukunft. Ich finde halt tatsächlich diesen Klang, den so für mich als
Spasiba.
Nicht informierten, nicht besonders, also vorbelesene Person, haben ja so koreanisch, chinesisch, japanisch so einen ähnlichen Klang. Sobald man eine der Sprachen lernt, denkt man, wie konnte ich das jemals denken, wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich würde eher gern so in die Richtung gehen. Also Russisch klingt ja schon sehr anders als.
Ja. Ich finde auch so,
es wäre natürlich witzig, wenn wir die gleiche Sprache lernen würden, weil dann könnten wir üben miteinander.
Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich bilde mir ein, so ein bisschen die, also zumindest Mandarin, Japanisch, Koreanisch und Thai, ich würde mir einbilden, die auseinanderhalten zu können.
Ja.
Bestimmt wahrscheinlich nicht, aber.
Ich auch Koreanisch, seit ich BTS höre, glaube ich, könnte ich erkennen.
Sollte so eigentlich Koreanisch auch lernen.
Würde jetzt ungern nur wegen einer Band eine Sprache lernen.
Ich finde es ein guter Grund.
Ja?
Ja, ich finde es einen super Grund.
Philipp Jordan, ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt, von dem Podcast Zelle Leute und vielen anderen, Happy Day, hat Holländisch gelernt wegen seiner Lieblingsband, die Holländisch war.
Na.
Und er wollte immer unbedingt die Texte verstehen und hat wegen denen Holländisch gelernt und lebt jetzt auch da. Ist irgendwann dann dahin gezogen mit seiner Familie.
Kannst du mal sehen. Also wenn du jetzt Koreanisch lernst, dann leben wir irgendwann da. wegen deiner Lieblingsband.
Das ist natürlich stressig. Das steckt da jedenfalls alles in dieser einen Szene mit Benno.
Ich würde auf jeden Fall gerne Japanisch lernen, um Mangas dann im Original lesen zu können. Das finde ich.
Ja.
Aber gut, kommen wir zurück, oder wir waren ja gar nicht weg. Fahren wir fort.
Das war alles, das hat alles mit Benno und wie er auf dem Bett mit dem Geld saß. Das hat da alles stattgefunden.
Es kommt ja Gung zu ihm ins Zimmer, der ist ja vietnamesischer Herkunft. Und da schließt sich der Kreis zu unserer, jetzigen. Vietnamesisch weiß ich nicht, ob ich das so gut erkennen würde. Also klar, natürlich klingen die alle
Land
anders.
Übrigens,
aber, ja, da möchte ich auch mal sehr gerne hin. Aber da gibt es ja einen Podcast-Plan für mit Uke.
Ja, aber an dem bin ich halt auf keinen Fall beteiligt. hier haben wir auch dann ein bisschen Racist Benno.
Ja, Benno pullt einen Racist Joke.
Ja, aber für mich bleibt die Aussage, hier haben wir noch Racist Benno.
weil Gung erzählt nämlich Benno, dass er mit Beate wegfahren will übers Wochenende an Bodensee. Und Benno ist dann so, was willst du? Und er so, ja, hier Beate Flöter hier aus dem Haus. Und dann Benno ist dann irgendwie, will Benno fragen, ob er ihn irgendwie zum Bahnhof fahren kann oder irgend so.
Nee, er fragt Benno, ob er ihn und Beate zur Autobahn fahren kann, falls Beates Mutter Nein sagt, weil sie dann kein Geld von ihr kriegen.
Genau, dann würden sie da per Anhalter.
Genau, und dann sagt Benno, nee, das mache ich nicht aus moralischen Gründen und sagt dann was Rassistisches.
Ja.
Und dann callt Gung ihn aber out und sagt, nee, das ist ja nicht der Grund. Und er sagt, ja stimmt, ich habe mein Auto verkauft. Und damit ist es hin zu Ende und im Verlauf auch der Folge habe ich mehrere Male mich gefragt, warum gab es die? Aber gut. Und dann ziehen wir weiter.
Er zeigt dann übrigens Gung auch, dass er den Schmuck hat.
Ja.
Und ist wahnsinnig stolz darauf, dass er den nicht verkauft hat.
Ja, und erzählt dann so, was er dafür hätte kriegen können und so. Ja. Also diesen ganzen, ich muss ehrlich sagen, diesen ganzen Dialog fand ich wieder hochunsinnig. Und hoch unnachvollziehbar. Also ich habe Bennos Mut überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Und ich unterstelle den Menschen, die da die Szene gebaut haben, sie auch nicht.
Er ist dann so, er sagt, er hätte für den Schmuck, also er hat das Auto für 11.000 Mark verkauft, für den Schmuck hätte er 25.000 Mark kriegen können, hat ihm einer sofort dafür angeboten.
Für einen Teil nur.
Na, und er sagt dann zu Gung, und das ist immer ein Zeichen, dass es viel mehr wert ist.
Mindestens 40,
da warte ich noch drauf. Halte ich aber da schon für ein bisschen von ihm so prahlend. Also ich glaube, er hat da schon so ein bisschen, ist sich da schon noch gar nicht mehr so sicher, ob er den Schmuck überhaupt noch verkaufen will.
Ja, natürlich ist er sich nicht, er hat doch schon beschlossen, den nicht zu verkaufen, sonst hätte er auch sein Auto nicht verkauft.
Ja, aber es ist ja noch trotzdem noch so, nachher löst sich ja dann.
Aber verstehst du, deswegen macht das alles keinen Sinn, weil wenn er noch überlegt, ob er den Schmuck verkauft oder nicht.
Ja.
Dann hätte er auch sein Auto nicht verkauft.
Aber dann hätte er noch mehr Geld. Ist ja nicht schlecht in seiner Situation.
Ja. Danach kommt Frau Nolte und Yoshi aus dem Bus von der Beerdigung.
Ja.
Und es ist, also da muss ich mal, da hat die Folge ein paar Mal wirklich wieder alle Achtung. Eine sehr gute Soundsituation. Der Bus neben den beiden fährt so laut los und wir hören gleichzeitig noch eine Sirene.
Ja.
Dass hier die beiden nicht hören und Frau Nolte Yoshi anschreit und wir es trotzdem nicht hören.
Und das Geniale ist vor allem, die Sirene ist noch nachträglich reingemixt.
Ja, da ist nichts mit einer Sirene.
Also da wäre eigentlich gar keine gewesen.
Nee, tun so, als hätte der Bus eine Losfahrsirene, aber so klingt wie eine Feuerwehr.
Nee, das soll im Hintergrund soll eine Feuerwehr gewesen sein.
Ja, aber
das
war halt
nicht. Das ist
doch
nicht der Bus. Ja, aber der Bus.
Nee, ich weiß. Nils.
Maria.
Einfach ein bisschen an der Joke-Front wach bleiben, ja? Ich habe mich gerade über den Bus lustig gemacht, dass sie so tun, als hätte der Bus eine Sirene, weil es war ja nirgendwo.
Du, für mich ist auch 6. Stunde, Maria.
Aber 6. Stunde mit Lindenstraße ist halt 12. Stunde.
Nee, ich finde alles andere, was in der Schule geguckt wurde, was wir nicht gucken wollten, war 12. Stunde. Diese ganzen Lehrfilme und so, es war immer.
Was ist das Leben? Nee, wie hieß das? Der Zeichentrickfilm mit dem Opa.
Es war einmal der Mensch, oder?
Ja, genau. Ja. Nee, es war immer das Leben.
Zweimal das Leben, genau. Zweimal der Mensch ist, glaube ich, die historische.
Was ist mit dem Sex?
Nee, das ist zweimal das Leben.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, es gab noch eine mit Geschichte.
Genau,
ja,
das
stimmt.
Ist so. Auf jeden Fall, okay, also man hört irgendwie auch nur die Hälfte des Gesprächs der beiden, aber irgendwie.
Sie erzählt jedenfalls, dass sie beklaut worden ist.
Genau.
Und sie weiß aber nicht, von wem oder wer Anzeige stellt. Und Yoshi hat die Idee, warte mal, ich habe eine Idee.
Ja.
Und die nächste Szene ist, Frau Nolte knallt sich eine Frikadelle quer bei Frau Kling im Kiosk und Frau
Benasch
kommt auch rein.
Also wir haben hier eine Lindenstraßen-Golden-Girl-Situation.
Ja, ich habe geschrieben, Ärger im Oma-Paradies. Ja,
ich habe hier, ich hab hier Golden-Girls-Bütchen-Fight stehen.
Ich habe noch stehen, drei Engel für Karl-Heinz.
Also die alte Kling, die alte
Wir wollen natürlich keine alten Diskriminierung.
Kein Ageism hier.
Es ist nur einfach sehr lustig.
Und die alte Benner.
Das ist dann wahrscheinlich doch Ageism, was wir machen.
Das kann man ruhig mal machen in dem Fall. Ah, ja. Die stehen im Kiosk, das ist ja eigentlich der Kiosk vom alten Griese. Die
jetzt hol ich so weit aus, ich brauche jetzt nicht noch, ich brauche jetzt nicht noch die Erbengeschichte und den Stammbaum von dem Kiosk.
Jetzt erzähl dir nicht die Erdengeschichte.
Natürlich, nein, die Erben.
Ach, Erben.
Also der Kiosk hat früher mal, ich hol euch mal rein, damit ihr die Situation richtig fühlen könnt. Also der Kiosk war früher von dem Krise. Vor dem Krise hat er, und jetzt kriegen wir die Geschichte vom Kiosk zu hören. Oder
Weltwirtschaftskrise.
Was? Ich will das. Nicht schlecht ist.
Dankeschön, danke.
Gag High Five.
So, auf jeden Fall ist ja so, die sind dann alle da. Und die.
Kann ich da ganz kurz noch mal was zu sagen? Nur, wo wir schon dabei sind, die Szene ein bisschen fühlbarer zu machen. Es wurde die ganze Zeit massiv laut gebohrt. Wer hatte denn diese Idee?
War das nicht die Waschmaschine bei
uns? Nein, da war die ganze Zeit wie heißen die, Presslufthammer zu hören. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Lass es uns, also weil es war auch richtig nervig.
Ja. Das ist mir nicht so aufgefallen. Mich hat aber auch unsere Waschmaschine genervt. Aber es ist ja so ein bisschen, die haben
aber immer, da hattest du schon lange die Tür zugemacht.
Die haben immer versucht, durch so Sound uns vorzugaukeln, dass das eine belebte Straße ist.
Ja, aber das kann man ja auch anders machen. Ach, egal.
Auf jeden Fall ist die Nolte kommt rein, irgendwie sagt, ja, Frau Kling, geben Sie mir mal eine Frikadelle, ich brauche was zu essen.
War das von der Nolte schon, war das quasi von Anfang an abgekartet? Oder hat Frau Benasch Joschi nur Frau Benasch schnell rausgeschickt?
Ich glaube, Joschi hat Frau Benasch schnell rausgeschickt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das so geplant hat. Kann eigentlich nicht sein.
Ich dachte halt dann doch, weil sie sozusagen, ach, so ein seltener Anblick, sie hier zu sehen mit der Bulette und so, deswegen dachte ich vielleicht. Naja, erzähl mal.
Auf jeden Fall, sie schiebt sich eine Frika rein, irgendwie noch ein schön Bierchen dazu, irgendwie finde ich irgendwie cool, so die Oma, die da steht und eine Frikadelle und ein Bierchen schnappert. Und quatscht so ein bisschen mit der Kling und dann kommt die Nolte Quatsch mit der Kling. Kommt die Benasch rein, nimmt sich irgendwie eine Zeitung, will die mit dem Zehner zahlen. Und die Kling sagt irgendwie so, ach, sie müssen erstmal warten und so, oder ihnen verkaufe ich nichts oder
ja,
so.
Ja, genau, sie wollte ihr nichts verkaufen.
Genau. Und dann sagt die, ich will aber hier die Zeitung, hier ist das Geld und so, die so, na, nix.
Ihr Geld will ich nicht.
Ihr Geld will ich nicht. Und dann sagt die Benasch zu der, ich weiß auch genau warum. Und dann alle so plötzlich groß.
Nee, genau, weil sie sagt, dass ich weiß auch genau, warum sie sich das, warum sie mein Geld nicht nötig haben.
Ja, klar.
Weil sie.
Ja, und dann große Verwirrung im Kiosk, irgendwie Nolte klingt bei so, what is she talking about? Und dann die Benasch so, genau, ich weiß, sie braucht nämlich gar keine Kohle mehr, weil sie haben jetzt richtig Kohle, ne?
Ich weiß von ihrem kleinen Nebeneinkommen.
Sie haben gerade so ein bisschen Kohle gemacht und so, ne? Und dann die klingen dann irgendwie so, ja, ich habe Kohle gemacht, aber ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Und die so, sie haben ja auch einen Schlüssel für alle Wohnungen, ne? Und die so, ja, ich habe einen Schlüssel für alle Wohnungen. Und sie waren auch bei der Frau Nolte in der Wohnung, ne? Und die klingen so, ja, ich war bei der Frau Nolte, weil die Frau Nolte mich ja gefragt hat, ob ich bei ihr in der Wohnung irgendwie aufpassen kann und so. War ich irgendwie zweimal da und so. Und die Benasch so, genau, weiß ich alles. Weil deswegen ist nämlich dann auch plötzlich der Schmuck weg, ne? Beim ersten Mal haben sie den Schmuck gesucht, beim zweiten Mal haben sie ihn mitgenommen. Und dann ist natürlich all hell breaks loose. Das ist eine infame Unterstellung. Kling rastet volle Kanne aus. Und dann sagt die Nolte versucht dann die Benasch so ein bisschen zu beruhigen, so, da, ich würde jetzt nicht so weit gehen und so. Und wie die Benasch sagt,
sagt dann sogar, das war jetzt Verleumdung.
Genau.
Und
die Benasch sagt, wieso ist doch, der Fall ist doch völlig klar und so. Und die Nolte dann so, nee, das ist schon Verleumdung, muss man sagen, da hat die Kling recht und so. Und dann ist die Benasch wieder ganz entsetzt, sagt, Verleumdung, das hat man mir noch nie vorgeworfen.
Nee, aber, ja.
Und dann sagt sie den wichtigsten Satz der Szene, vielleicht einer der wichtigsten Sätze, der jemals in der Lindenstraße gesprochen wurde, weil sie sagt dann so, und selbst wenn ich sie verleumdet habe, ist mir scheißegal, weil so, wie sie haben nämlich meinen Mann verleumdet vor Gericht, also sagt die Benasch zur Kling und so, und haben den vor Gericht gezerrt, obwohl es irgendwie völlig unnötig war und so. Und dann sagt sie diesen Satz, Sie sind Dreck, Frau Kling.
Ja.
Geiler Satz.
Da spricht sie uns alle aus dem Herzen.
Geiler Satz.
Ja, sie sagt, jetzt wissen, mindestens wissen sie jetzt auch mal, wie es sich anfühlt. Und da hatte man so kurz am Ende das Gefühl, als wäre Frau Klinges nahe gegangen.
Ja, tatsächlich, das stimmt.
Mhm. Jetzt wissen sie nämlich auch mal, wie es sich für uns angefühlt hat, verleumdet zu werden.
Genau.
Und dann hatte man kurz so ein …
Dann stürmt sie raus und wir bleiben auf Klingen und die guckt der so hinterher, dass man denkt, wow, ist das erste Mal, dass Klingen irgendwas, ja, menschliche Züge hat.
Übrigens, wie Nils gerade diese Szene nochmal so nachgestellt hat, nur dass ihr Bescheid wisst, 5000 Mal besser als die wahre Szene. Viel authentischer, besser gespielt, wollte ich euch nur mal Bescheid sagen.
Dankeschön.
Jetzt kommt gleich eine meiner Lieblingszitate, lange nicht so gut wie deins, will ich nur darauf hinweisen, wir sind mal wieder bei Beimers.
Ja, wir sind bei Beimers.
Wir waren lange nicht bei Beimers, schon gar nicht am Amotisch. Ich habe sofort Hunger bekommen. Kartoffelbrei, Sauerkraut, Kassler. Mmh, mega lecker. Und die Problematik scheint zu sein, Familie Beimer will Benny abholen.
Na.
Aus Portugal.
Genau.
Und wollen dafür Marion ein bisschen aus der Schule nehmen. Marion will aber auch aus der Schule genommen werden, aber mit einer Freundin, 15 Anführungsstriche, mit dem Fahrrad nach Österreich oder so.
Ja.
Und da gibt es natürlich Streit. Und Willi hat wie immer absolut unschlagbare Argumente. Und als Marion dann zu Recht sagt, Papa, das ist Erpressung, ja, sagt er, das ist keine Erpressung, sondern ich erkläre die Situation. Und da muss ich wieder sagen, Willi, du bist einfach der Beste.
Das ist ein gutes Argument, auch für auch
Erpresser.
Für, ja, oder für Bankräuber, ja, oder so.
Ja, wenn sie mir das Geld nicht geben, bringe ich sie um. Genau. Das ist keine Erpressung, ich erkläre nur die Situation. Genau. Ja, hier wird eine Kausalkette dargelegt und wer sich wie entscheidet, muss jeder selber wissen.
Das macht's auch für Menschen mit dem Stockholm-Syndrom einfacher.
Viel.
Weil sie nicht dadurch sich in den Erpresser verlieben, sondern in die Person, die ihnen die Situation erklärt.
Ja.
Das sind doch Menschen, in die man sich verliebt.
Ja, absolut. Und wir können ja vielleicht mal die Beimer-Geschichte zu Ende erzählen.
Ja.
Weil die nächste Szene ist, also was wir jetzt bekommen, ist Schwimmmoden, Modenschau.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie das bei dir so ist, aber haben wir uns jemals Badesachen geholt und die zu Hause schon mal vorm Spiegel probiert?
Nee, das hat man früher so gemacht.
Wirklich?
Ja, da war die Vorfreude so groß.
Also guck mal auf Twitter, ich habe das schönste Foto aus dieser Kollektion euch da hingepostet.
Man muss sagen, Hans, kein Speedo, sondern eine lange, aber trotzdem hauteng, wie so eine Art Radlerschwimmhose.
Ja, so eine Radlerschwimmhose, ja, absolut, absolut. Und macht eigentlich auch Sinn, weil Radlerhose ist doch so ein ähnlicher Stoff auch wie Badeanzüge.
Stimmt.
Und Mutter Beimer im Bikini mit Wickeltuch.
Ja.
Und dann fummeln sie rum.
Genau.
Die nächste Szene ist dann, dass sie sich offenbar entschieden haben, Marion doch zu Hause zu lassen.
Ja.
Aber sie muss zur Schule gehen.
Ja.
Das wurde überhaupt nicht erklärt, wie plötzlich Willi seine Meinung geändert hat.
Ja.
Und es wird auch überhaupt nicht diskutiert, dass natürlich alle wissen, also und damit meine ich uns beide und wahrscheinlich auch alle anderen ZuschauerInnen, die das jemals geguckt haben, dass Marion natürlich die Woche zur Schule geht und nicht mit ihrer angeblichen Freundin, die Thomas heißt, mit dem Fahrrad nach Österreich fährt. Und das wahrscheinlich überhaupt nicht rauskommt und wir hier nie ein Problem haben werden.
Das ist auch wieder so eine, ist auch wieder so ein Idiot Ball, weil dass Hans und Helga wirklich glauben, nachdem sie vorher so gebettelt hat, wenn sie jetzt da lassen und ihr sagen, Marion, geh zur Schule, dass sie dann, also das ist doch völlig unrealistisch, dass sie das jetzt glauben.
Voll.
Das kapiere ich nicht. Das macht wirklich gar keinen Sinn.
Ich check's auch gar nicht. Da hätte ja Willi nur sagen müssen, wir rufen einmal am Tag in der Schule an.
Genau.
Oder irgendwas.
Irgendwas. Aber so ist es halt völlig unrealistisch, dass sie jetzt einfach so Hals über Kopf abhauen, wo sie vorher so einen Wert drauf gelegt haben, dass sie mitkommen.
Ja, und vor allen Dingen, alle Kinder hauen da andauernd ab.
Ja, aber vor allem vorher auch noch so, ja, Mario, du musst mitkommen, dann freut sich Benny. Wir wollen ja auch, dass er dich auch, dass wir als Familie das machen und so.
Ja.
Und Schnitt, nächste Szene, okay, ciao, Marion, du bleibst hier, dann haben wir wenigstens Ruhe.
Und Marion ist nicht mal, dass sie entspannt ins Haus reingeht, um noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, dass sie vielleicht, sondern sie rennt rein und rennt ans Telefon. Ich bin eine halbe Stunde da. Zu ihrer Freundin Thomas.
Ich glaube, dass ein bisschen die Autoren versucht haben, diese Helga und Hans Fummelszene als sozusagen Rechtfertigung zu schreiben.
Warum sie alleine fahren.
Warum sie alleine fahren. Also wobei, Klaus nehmen sie ja mit.
Also jetzt wird es plötzlich ganz unangenehm, Nils.
Naja gut, Klausi ist halt ein, den kannst du morgens an den Pool setzen und dann den holst du abends wieder ab. Das
stimmt,
zu Kleinkindern.
Marion kann ja immer nicht genug Zeit mit ihren Eltern verbringen. Die würde ihn dann die ganze Zeit auf der Pelle rücken. Hey, ihr zwei, spielen wir was zusammen?
Aber man spart auch ein Zimmer, wenn man, oder?
Vergiss es, du kannst diese Serie nicht gut erklären. Ich würde jetzt noch mal weitergehen.
Ja.
Frau Nolte kommt in Haus zu, steht vor ihrer Wohnung und da steht Benno.
Ja.
Und Frau Nolte sagt den Satz, ich habe gerade an sie gedacht.
Ja.
Und dann sind wir in der Wohnung, wo Benno quasi, wir wissen, Benno hat ihren Schmuck geklaut. Wir wissen nicht, ob sie es weiß oder ahnt.
Ja.
Aber die Musik und wie sie guckt, ist so gemacht. Es ist so eine weiße Hai-Musik im Prinzip. Und sie grinst.
Das klang gerade wie so.
Na was? Wie so klang's? Na, wie klang's?
Das klang gerade wie so ein Geldspielautomat.
Aber in der wo der Strom langsam rausgeht. Aber weißt du, was ich meine? So eine Suspense-Musik. Ah, so geht das. Stimmt. Ich habe den ja noch nie gesehen.
Ja.
Stimmt, geht das nicht. Und dann ist wirklich viel. Jetzt, wo ich schon die nochmal gehört habe, ne? Ich hab's der weiße Hai schnell wieder abhaut drücken.
Du warst wie so ein Cursor auf so einem Computer in einem Film in den 80er Jahren, der dann so blinkt.
Also, okay, jetzt haben wir alle durch und ich lag natürlich falsch. Aber die Musik ist so super Suspense und sie grinst ihn immer so von unten an. Dass ich wirklich dachte, in jedem anderen Film, wenn ich jetzt da reinschalten würde und davon ausgehen würde, dass das ein normaler Film ist, wäre die nächste Szene, dass sie ihn ersticht.
Ja, Psycho 2.
Ja. Da war eine Motte. Falls du dich gewundert hast, warum ich komisch mit meinen Augen.
Du hast komisch über mich drüber geguckt.
Ja, ja, bin mit meinen Augen einer Motte gefolgt.
Verstehe.
Also, und das ist schon wieder für mich einfach 1:1 Lindenstraße. Dass da mit Musik und Gucken irgendwie so eine Situation erzeugt wird, mindestens zweimal pro Folge, wo in jedem anderen Film und wirklich, ich meine auch aus jeder Dekade,
ja,
in der nächsten Szene jemand umgebracht wird.
Es ist auch, Benno ist es super unangenehm, er will so ein bisschen checken, was ahnt sie nicht und so, wie sieht die Schmucksache aus und so, weil er ja, ich glaube, er hatte vielleicht auch sogar kurz die Intention, es ihr zu sagen oder so, aber irgendwie auch nicht so richtig.
Ich hatte das Gefühl, er will bei ihr was arbeiten, damit er es wieder irgendwo hinpacken kann.
Naja,
deswegen
genau.
Fragt er auch, wo das Kästchen ist.
Genau. So, und dann stellt sie halt diese Fragen, tut aber so ganz unbedarft und er ist sofort auf super nervous irgendwie, weil er denkt, okay, sie weiß alles, oder sie findet es jetzt zumindest raus, weil sie sagt ja dann auch so, naja, eigentlich können nur sie das geklaut haben. Und er so, was und so.
Ja,
und er ist dann so super nervous.
Und wie er sich dann auch so verhält, ist halt auch wieder so, es ist einfach,
ja, ja.
Jetzt würde sie es
wollen
halt
Sie
wissen.
Einen Kaffee? Nee, ich will keinen Kaffee.
Nee. Ich muss jetzt los!
Sie trinken doch immer so gern Kaffee mit mir. Ja, nee, heute nicht und so.
Ja.
Und dann,
ich wollte Ihnen was beichten.
Und er sagt dann auch.
Und das ist ja auch wieder so ein Pseudo quasi, ich wollte Ihnen was beichten,
naja.
Und jetzt sollen wir alle denken,
naja,
dass
jetzt
er das mit dem
sich
Schmuck
doch nicht
beichtet.
Aber was ich,
nee, er beichtet ihr dann auch was, aber dass er sie nicht mit dem Auto rumfährt.
Ja, ja, genau.
Ja,
ja,
aber.
Naja,
naja.
Weil er
aber das ist doch wieder.
Aber was ich viel wichtiger finde, ist,
ich hasse die Lindenstraße.
Was gerne gemacht wird, und da weiß man nicht mal, ob es Drehbuch war oder ob es spontane Impro am Set war, die dann einen so gut gefallen hat, aber das schlechteste Aufgeregtheits-Acting in Filmen und Serien und so weiter und so fort, ist immer, wenn jemand so aufgeregt und nervös ist, dass er sich verspricht, weil das so niemals passieren würde, aber er sagt dann so, dann sagt sie zu ihm, ja, sie könnten es doch gewesen sein, oder? Und dann sagt er, theologisch ja.
Ja.
Ich meine theoretisch.
Ja.
Das ist so,
ich dachte, ich habe mich verhört.
Nee, diesen Versprecher würde niemand auf der Welt machen.
Auf dem Lindenstraße-Set war so ein Impro-Vibe, Leute, wenn euch was einfällt?
Ich kann mir das total vorstellen, dass er gesagt hat, so, ey, ich könnte doch hier theologisch ja sagen. Und dann sage ich theoretisch. Und alle so, ja, ist eine geile Idee. Sowas passiert ja an Sets manchmal auch. Also es kann auch sein, aber es kann auch ein Autoreneinfall gewesen sein. Irgendjemand in dieser Produktion hatte diese geniale Idee, dass er sich verspricht vor Aufregung und statt theoretisch theologisch sagt.
Ja, also ich sag mal, ich weiß gerade gar nicht, was schlimmer ist, Drehbuch oder Impro. Aber ich dachte, ich hätte mich verhört, tatsächlich.
Tja, das hast aber auch nur du gedacht. Sollen wir Benno noch zu Ende erzählen?
Klar.
Benno ist dann wieder in seiner Wohnung. dann sagt ja die Neute sagt ja zu ihm noch zur Verabschiedung, okay, weil er will ja da irgendwie, er soll die Leisten machen oder so. Und dann sagt sie zu ihm, naja, ich rufe jetzt mal die Polizei, ich muss der ja Bescheid sagen wegen dem Schmuck und sie können ja dann irgendwie später kommen und die Leisten machen. Und er sagt, ja, ich geh jetzt auf jeden Fall erstmal hoch und so, rufen Sie mich einfach an, wenn die Polizei weg ist und ich hier arbeiten kann. Und dann in der nächsten Szene von ihm sehen wir ihn irgendwie zu Hause und er ist so super nervös und er bewirft irgendwie seine Fische mit Steinchen und sagt so, jetzt mach ich's. Und geht auch da wieder, auch wir sollen wieder denken, ja, was macht er jetzt? Jetzt verkauft er es oder bringt er es ihr oder was auch immer.
Schläft mit Phil Segert.
Schläft mit Phil Segert. Und er geht dann in den Flur und nimmt das Telefon, hat so einen Zettel, wo eine Nummer draufsteht. Auch da kann man auch denken, er ruft jetzt den Typen an, dem 25.000 für den Schmuck geboten hat.
Kann er sich die Nummer, ach so, nee, weil er ruft ja direkt im Revier an. Ne?
Und dann sagt er, ja, hallo, ist da das Polizeirevier? Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja, ich möchte
mich
einen Diebstahl melden. Ich möchte mich stellen.
Und dann sagt er so, ach so, ja, okay, ich warte.
Ja,
und dann sagt er das nochmal und ich denke, genial. Tarantino, alle.
Naja, Suspense ist natürlich so das Spiel mit Erwartungen und da das so ein bisschen auskosten, den Moment. Und
dann, nein.
So, und dann muss er sagen so.
Das Einzige, was es macht, ist, ich muss es mir zweimal anhören.
Seinen Namen sagen. Und er sagte, ja, naja, ich will hier den Diebstahl, der heute gemeldet wurde. Naja, bei Frau Nolte. Nolte. Und dann sagt er, ach, da wurde gar kein Diebstahl gemeldet. Und dann macht er das Schlauste, er legt einfach auf. Weil sonst könnte er sich da jetzt noch blöde Sachen verheddern irgendwie, wenn er jetzt weiter mit der Polizei darüber reden
muss
würde.
Muss man ehrlicherweise sagen, vielleicht mit das Schlauste, was gemacht wurde in dieser Lindenstraße, seit wir sie begleiten.
Nicht, dass er da in Fisimatenten kommt und legt dann auf und dann in der nächsten Szene von ihm sehen wir, wie er wieder bei Nolte ist, irgendwie reinkommt und sagt irgendwie, ja, ich muss mit Ihnen reden. Und dann sagt sie, ja, fangen Sie doch an, hier zu arbeiten. Und dann sagt er irgendwie so, ja, bevor ich anfange, ich kann nicht einfach so anfangen zu arbeiten. Vielleicht wollen Sie auch, dass ich hier nie wieder arbeite. Und dann sagt sie, ja, wieso soll ich das denn wollen, wenn sie so irgendwie ein Bild stickt und so. Und dann gesteht es ihr und legt ihr auch den Schmuck wieder hin und sagt, hier, ich habe das.
Und sagt, dass er für die nächsten 4 Wochen umsonst arbeitet.
Naja, das ist
da
ja
macht
ungefähr,
er schon eine Grenze.
Ist ja ungefähr 25.000 Mark
ja, absolut. Da zieht er einfach die Grenze und sagt nicht, ich werde für immer für Sie umsonst arbeiten, sondern 4 Wochen. Aber wir können verhandeln.
Und dann sagt sie, naja, ich habe sie ja auch belogen, wir sind quitt. Und das ist, ich muss sagen, das war diese Szene hatte für mich durchaus, ich fand die sehr befriedigend. Ich mochte das total, wie die Nolte ihn so ein bisschen hat hängen lassen und dann, weil sie wusste, dass er es nicht aushält und dass er es sagt. Und als es dann gesagt hat, wie sie sehr großherzig gesagt hat, ey,
ich habe hier geschrieben, Frau Nolte 180 Grad. Also, weil sie war immer sehr kleinherzig, als es am Anfang um ihre Tochter
ja,
ging.
Aber es ist halt auch das eigene Kind, da ist man wahrscheinlich viel strenger.
Ja, aber man sollte auch netter sein. Ist man aber nicht. Also sie ist ja zu Benno viel netter.
Ja,
also sie war ja am Anfang ein richtiger Drache.
Ja.
Also ich erinnere mich noch, dass hier Brigitte oder wie die hieß, mit dem langen Gesicht ihre Tochter hält.
Ach so, Bertha.
Ja, klar, Bertha, dieser jugendliche Name. dass die ihr so lange verheimlichen musste, dass sie nicht mehr arbeiten
naja.
Geht, weil die irgendwie völlig und wir sind damals im Krieg mit dem Bollerwagen.
Naja.
Und so.
Zum eigenen Kind ist da wahrscheinlich der Maßstab viel strenger.
Aber man hat auch gesehen, wie sie erleichtert war, als er es gebeichtet hat,
ja.
weil sie dachte, naja gut, habe ich ihn richtig eingeschätzt. Ne?
So ein bisschen altersmilde geworden, aber ich fand es trotzdem cool von ihr. Ich find's
ist nicht die allerschlimmste Szene in der Folge.
Sie hat gesehen, dass er so im Struggeln ist, also grundsätzlich, weil sie auch weiß, dass er keine Kohle verdient. Und dass sie das so fertig macht und dann hat sie die ganze Sache mitbekommen, dass er es gezockt hat und dann bringt es ihr zurück und dann ist sie irgendwie dann lässt sie ihn nicht auflaufen, sondern ist cool mit ihm. Das fand ich irgendwie gut.
Und er ist irgendwie ein bisschen emo und sie sagt dann den fantastischen Satz, Männer und Tränen, das habe ich noch nie so geschätzt.
Ja.
Okay, Nolte.
Den hatte ich mir sogar auch aufgeschrieben.
Ja?
Und
du, wir beide, ne?
Du,
wir beide.
Das ist wirklich aus einem Holz und
ist es dann Inzest?
Nee. Und das ist dann die Benno-Story in der Folge.
Genau.
Dann haben wir noch eine kleine Surprise-Story, die erst am Ende auftaucht, denn wir sind auf einmal bei Henny.
Ja.
Henny und the Girls.
Und ich habe Ich habe vor, also wir haben, glaube ich, vor allem die Mädels gesehen, die beiden. Hier Maya und Tina oder was?
wie heißt der denn immer? Maike und
Tanja.
Tanja.
Aber ich mit Maya und Tina gar nicht so weit weg. Also jedenfalls Maya und Tina habe ihre beiden Gesichter gesehen und dachte sofort, oh Mann, habe ich die nicht vermisst. Aber ich bin tatsächlich, also um auch mal was Positives zu sagen, extrem dankbar, dass wir diese ganze Nosek-Scheiße mal eine Folge nicht sehen mussten.
Ja, no Nosek at all. Stattdessen irgendwie, Maike kriegt ihr Lieblingsessen serviert. War doch irgendwas.
Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet.
Und dann klingelt es aber Sturm an der Tür.
Ja.
Und wir wundern uns, who's that? Und
wenn Nils sagt, wir, meint er sich.
Und Maike stürmt zur Tür und reißt die Tür auf. Und dann sehen wir auch die Leute erst von hinten und Maikes erstauntes Gesicht.
Opa!
Who is it? Opa, der alte Griese und Bertha sind wieder da. Beide sehen beide sehr abgekämpft aus, kommen in die Wohnung. Das ist ja seine Wohnung. Kommen rein, alle sind überrascht, dass sie wieder da sind. Er ist auch direkt so, ja Mensch, Hauptsache, wir haben es endlich geschafft und sind endlich zu Hause und so. Er ist so, wie immer sehr jovial und gut drauf und denkt
irgendwie
so.
Optimistisch, sieht die Sachen positiv.
Genau. Und sie, also Bertha, geht einfach nur straight durch alle durch, setzt sich auf die Couch und guckt mit leerem Blick ins Nichts.
Komplettes Trauma.
Ja. Und wir hören.
Wir wissen, wie oft Griese auf dem Nachhauseweg daran gedacht hat, wie kann ich mich scheiden lassen. Wir haben eine Szene vergessen.
Was haben wir vergessen?
Beate und Topfkopf.
Ah ja, stimmt.
Beate kocht seit 4 Tagen für Topfkopf und zwar unterschiedliche Sachen. Das scheint sehr wichtig zu sein. Anstatt dass Topfkopf aber einfach freundlich ist und sich darüber freut, sagt sie, so meine positive Überraschung ist ja auch ganz gut. Ich dachte, ey, du bist auch so eine alte passiv-aggressive Mütter übrigens, ne? Die so guilt-trippen, damit man sich immer ein bisschen schlecht fühlt als Kind.
Ja.
Können mich mal am Arsch lecken.
War früher echt sehr weit verbreitet.
Super weit verbreitet. Ja. Ich hasse das, wenn Mütter so sind. Das macht mich richtig fertig.
Ja.
Wenn man seinem eigenen Kind ständig das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Und zwar im Umgang mit sich, also mit sozusagen der Mutter, aber auch in allem anderen.
Ja.
Und das versteckt hinter so einem, ich mache mir doch nur Sorgen. Ich will doch nur dein Bestes.
Ja, das stimmt.
Dein Bestes ist, dass dein Kind zu Hause abends weinend im Bett liegt und sich nie ganz fühlt. Herzlichen Glückwunsch.
Oder Schokolade aus dem Briefkasten isst.
Ja. Also wirklich. Ich kenne da ein paar Mütterleute. Da werde ich richtig sauer. Ich hatte eine ganz tolle zum Glück. Aber
ich auch. Ich war ein totales Mama-Kind, muss man sagen.
Ich auch. Aber.
Ja.
Sie macht das alles, um ihre Mutter sozusagen ein bisschen zu überrumpeln. Freundliches Überrumpeln.
Überrumpelungstaktik.
Genau, Überrumpelungstaktik. Um, damit die Mama nicht nur ihr erlaubt, mit Gung zum Bodensee zu fahren, 3,5 Tage.
Ja.
Ich möchte übrigens, dass wir unsere Urlaube nur noch mit halben Tagen benennen, sondern sie will auch noch ein bisschen Geld. Und in einer Szene, die für mich mal wieder unerklärlich ist, und zwar und nicht, es ist als, ich weiß nicht, ob ein Alien Topfkopf ausgetauscht hat, wo, wie mir Topfkopf bisher seit, wie lange machen wir das jetzt, 25 Jahren erklärt wird.
Ja.
Plötzlich fängt sie an zu lächeln und sagt, ach, da hast du mich jetzt aber überrumpelt. Schenkt ihr 50 Euro und wünscht ihr viel Spaß in ihren 3,5 Tagen mit Gung am See?
50 Mark.
Das war ich, wie ich wütend mein Notizbuch runterschmeiße, weil es keinen Sinn macht, dass sie so reagiert.
Ich fand's nicht so out of character. Beate hat sie ja tatsächlich mega überrumpelt. Sie war auch gerade, sie war durch dieses 4-tägige Mürbemachen durch Essen und dadurch, dass Beate immer um sie rumwuseln, alles schön macht, war sie total aufgeweicht. Und endlich, deswegen sagt sie auch endlich mal was Positives, weil Beate endlich mal so ein bisschen sich gekümmert hat und Verantwortung übernommen hat.
Aber sie hätte doch, aber
so.
Normal für sie wäre gewesen, sich dann extra hintergangen gefühlt zu haben. Du warst also nicht nett zu mir, weil du mich magst, sondern nur, weil du Geld und eine Erlaubnis von mir wolltest.
Das hat sie dann, wenn sie alleine auf der Couch sitzt, kommt ihr das vielleicht, oder wenn sie Dressler bei Dressler sitzt oder so, aber da in dem Moment, da war Beate ja auch sehr charmant und sehr niedlich.
Wie du dir das schön redest. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Beate war das total
niedlich
in der
Szene. Wir beide wissen, dass es keinen Sinn gemacht hat.
Nee,
aber darum geht es hier nicht.
Ja, aber das ist doch dein Kind, wenn dein Kind so rum, so Süßholz raspelt mehrere Tage lang und so um dich rumscharwenzelt, dann gibst du ihm halt alles, was es will. Also fand ich nicht so abwegig.
Ich bin halt keine Mutter.
Aber du bist eine tolle Frau. Das hat ja auch alles, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Wie fandst du die Folge?
Also,
Wie sehr freust du dich, dass wir wieder da sind?
Ich muss ehrlich sagen, ich fand gut, dass sie dann zu Ende war. Das war ein besonderer Moment. Ich bin ja ein richtiger Liebhaber der Cliffhanger geworden, einfach nur, weil ich weiß, das ist das Ende der Folge.
Tüt.
Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall wieder richtig scheiße. Und alle Lindenstraßenerholung, die ich über 4 Monate gesammelt habe, komplett weg. Es ist nichts mehr davon da. Ich habe ein Magengeschwür. Ich bin voll auf 180.
Bist du nicht gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Riese und so, was die erzählen? Wir haben ja gerade eben sogar ein bisschen spekuliert. Also wir wussten ja, dass da irgendwann dieser Überfall, oder wir wussten nicht, sondern Überfall, wir wussten, dass sie zwei Gangster mit auf ihrem Boot genommen haben.
Ja, wer hat spekuliert?
Wir beide jetzt nach der Folge, was da wohl los war.
Ja. Ja, ich bin richtig tief reingegangen. Das hat mich emotional völlig berührt.
Das ist ja spannend. Ich meine, wann gucken wir weiter? In 3 Wochen oder was?
Keine Ahnung, 2025?
Ich bin sehr gespannt, was da passiert sein wird, was Bertha so mitgenommen hat, dass sie apathisch ins Nichts guckt.
Was hältst du von dem neuen Format? Wir sind ja hier bei WMAF, wir machen ja jede Woche ein neues Format.
Ja.
Dass du nur noch du das guckst und mir dann erzählst. Aber kurz.
Was hältst du von umgekehrt?
Dass ich dir den Scheiß hier nacherzählen muss?
Ja. Das könnte einen Riesenspaß geben.
Aber wie viel Spaß kannst du denn noch ertragen jetzt? Ist es mehr Spaß als das jetzt hier?
Das ist, es gab mal in …
Es ist übrigens immer sehr lustig bei ganz besonders guten Szenen, wenn ich so zu Nils rüber gucke, guckt er immer schon so zu mir und grinst so, weil er weiß, oh oh.
Es gab mal in Düsseldorf ein Festival, das hieß Total Recall, das Festival des nacherzählten Films. Und da gab es damals …
Sehr langer Name.
Ja, es war sehr lustig, da haben einfach immer Leute Filme nacherzählt.
Das könnte ich gut.
Vor Publikum. Und da gab es damals, als das irgendwie neu war, gab es so ein Video online, ich glaube, das war sogar noch vor YouTube, da haben die dieses Video auf die Homepage gestellt. Und da haben sie einen Gewinner gezeigt, der hat Rendezvous mit Joe Black nacherzählt. Und es war so lustig, der hat das so geil gemacht, wie er abends mit seiner Freundin auf RTL diesen Film geguckt hat und so. Und er hat ihn dann die ganze Zeit, er hat es dann auch immer nie kapiert. Ja, dann steht er plötzlich wieder da und so, hat es so mega witzig. Und dann mitten in seiner Story dann erzählt, ja, dann bin ich eine Viertelstunde eingeschlafen. Das war echt super witzig. Ich fand es eine gute Folge. Die hat irgendwie ein paar gute Fäden aufgenommen. Wir sehen, dass wir, ich meine, es ist jetzt, wir haben jetzt Folge 48, wir haben jetzt fast das erste Jahr Lindenstraße durch. Das heißt, wir sehen auch, dass hier neue Storyfäden gesponnen werden, anfangen, andere sozusagen erstmal abgelegt werden.
Es muss auch übrigens ganz komisch gewesen sein für die Darsteller von Grise und Bertha, weil die dürfen am Anfang so ein paar Folgen dabei sein, haben ja wahrscheinlich auch Geld bekommen, man ist ja da auch dann irgendwie so angestellt. Und dann haben sie aber ein Dreiviertel der gar kein Geld bekommen und waren nicht zu sehen und konnten ja aber auch keine neuen Projekte als Schauspieler anfangen, weil sie ja dann wiedergekommen sind. Ja.
Bei sowas denke ich immer, dass die so ein Theaterengagement hatten oder so.
Dass sie dann trotzdem Geld kriegen, auch wenn sie nicht zu sehen sind.
Nur, dass sie gearbeitet haben.
Naja, aber meinst du, dass bei solchen Situationen man auch ein bisschen Geld kriegt? Also wenn man gesagt wird, ihr seid jetzt ein halbes Jahr nicht in der Story, wir wollen aber, dass ihr wiederkommt, dann müssen sie eigentlich schon dafür sorgen, dass sie weiterleben können, oder?
Ich schätze ja sogar, dass die fest angestellt waren, alle, die Darsteller.
Hatten die auf jeden Fall eine gute Zeit.
Ich war mal die Ausrede dafür, dass Christian Wunderlich bei Verbotene Liebe für einen Monat aussteigen konnte, weil er hat ja damals auch Musik gemacht. Und ist auf Tour gegangen und musste aus der Serie rausgeschrieben werden. Und ich war dann ein Rodi von einer Rockband, der ihn überredet hat, auf Tour zu gehen.
Diese Geschichte kennen wir, Lindy-Hörer, sehr gut.
Das stimmt, aber das war nur, damit er auf Tour ging. Der hat ja damals Mandy gecovert.
Ich weiß auch manchmal gar nicht, ob es eine schlechtere oder bessere Serie geben würde als Lindenstraße für uns zum Gucken.
Ich frage mich, was jetzt, wie geil Lindenstraße jetzt wäre mit diesem ganzen Corona-Zeug und so, was die da alles erzählen würden. Es würde so abgehen, mindestens ein Charakter sterben
so
an Corona.
Das wäre so politisch verkopft alles.
Es würde mindestens ein Charakter sterben.
Die Dialoge wären auch so anstrengend.
Momo. Ich glaube, Momo würde an Corona sterben.
Okay.
Den kennst du ja noch gar nicht.
Die mit den grauen Männern?
Nein, den kennst du noch gar nicht. Da steht ja noch was richtig Gutes bevor.
Wie oft ich das schon gehört habe. Es ist auch übrigens nicht, also das ist so eine Art Anxiety, ne? Also Vorfreude gibt's nicht.
Schönste Freude, ja.
Sondern was ihr damit auslöst, ist sowas wie, wenn ich zum Zahnarzt muss. Ich habe da richtig Angst davor.
Aber guck mal, wie schön es immer ist, wenn es vorbei ist.
Das ist toll. Aber es wäre halt noch schöner, wenn ich es nicht im Leben haben müsste. Lass uns fertig werden.
Ja,
was ist der Cliffhanger dieser Folge?
Haben wir doch gerade erzählt, dass Bertha ins Nichts guckt.
Ich meine unsere. Wow.
Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir gut gefallen hat in der Folge. Dass Hans super empowernd zu Helga war, als sie
original überlegt, wer Hans ist.
Vom Patriarchat gegängelt vom Spiegel steht und sagt, oh, diese Speckröllchen hier. Und Hans kommt zu ihr und sagt, ich finde dich super und ich finde dich ganz toll und ich begehre dich. Das fand ich total schön.
Wird sie auch glauben, bis er irgendwann demnächst mit einer anderen Eulen abhaut.
Aber da ist es das Alter, nicht die Speckröllchen.
Ja, dann ist ja gut. Danke, Feminist Willi.
So, ich bin gespannt auf die nächste Folge.
Ich finde übrigens gut, dass einfach alle Nachnamen in der Serie kriegen, außer Gung. Wir haben hier gerade den Abspann, Bertha Grise, Gottlieb Grise, Gung.
Ja, da hat es anscheinend für gefehlt.
Aha.
Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge WIMAF, in der wir wie immer ein Potpourri aus Themen mitbringen werden und euch erzählen werden. Ein gemeinsames Thema. Jeder.
Es kann ein Buch sein, ein Spiel.
Jeder ein einzelnes Thema. Und zuletzt haben wir gedacht, vielleicht ist doch wieder, dass jeder zwei Themen hat.
Damit wir nicht so lange reden. Aber dann hatten wir noch die Idee, pass auf, das ist leider gar kein Witz. Dann hatten wir noch die Idee, ob wir einen Rant mitbringen, weil sonst ist es nicht witzig.
Ja.
Wenn wir alle Sachen nur mögen, genau. Ist es ja nicht witzig.
Also ein gutes Thema, jeder zwei Themen und ein Rant.
Ein gutes Thema?
Also ein gemeinsames Thema.
Das kann ein Buch sein. Ja. Also ein gemeinsames Thema, jeder ein Thema?
Oder zwei, je nachdem.
Und jeder ein Rant oder zusammen ein Rant?
Ich glaube, es war ein gemeinsamer Rant.
Ah ja, oh, jetzt ist es kompliziert.
Ihr seht, also spannender als die Inhalte ist das Format selber.
Ja, total. Und das auch übrigens ich als
wir müssen uns das eigentlich jedes Mal was
Deutschlands
Neues.
Machen wir eh. Ja. Ich als Deutschlands erfolgreichste Podcast-Produzentin, ja. Wenn mich Leute fragen, was wichtig ist in einem Podcast, sage ich immer der rote Faden, dass man sich eine gute Struktur ausdenkt, an die man sich dann hält. Und hier werfe ich alles über Bord. Hier erlebt ihr mich in meiner natürlichen Umgebung. So bin ich ohne Scheinwerfer. Also labt euch daran.
Ja. The way to creation is always destruction, heißt es ja auch.
Ich dekonstruiere mich selbst.
Absolut.
Ja.
Deconstructing Maria werden wir diesen Podcast ja jetzt auch umbenennen.
Ja?
Ja.
Was ist da die Abkürzung? Dima?
Dima.
Oho. Marias Freunde. Dima.
Okay.
Es hat schon angefangen.
Ja, es hat schon angefangen.
Ich löse mich in meine Einzelteile auf.
Exakt, an dieser Stelle hört es auch auf.
Merkt ihr, das ist Kunst, Leute, das ist Kunst. Atmet es ein, genießt es, schmiert euch mit dem Podcast nackt ein.
Ja, macht es und falls ihr uns schreiben wollt, wie dieses Erlebnis war, euch nackt mit unserem Podcast einzuschmieren, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
Nils. wimaf@poolartists.de.
Und wir freuen uns wirklich über alle Nackterlebnisse, die ihr uns schickt.
Ey, das sagt er wieder. Die Mails kommen nicht bei ihm an, möchte ich übrigens noch mal sagen.
Ja, aber ich kann sie auch lesen, alle.
Du, ich mach mal eine Weiterleitung rein.
Mach das.
Nur gut. Für den Gag.
Leit das mal alles an mich weiter. Und wenn ihr uns auf Twitter irgendwie, ich meine, die meisten von euch werden sich da nicht trauen, uns Nacktstories zu schicken, aber was immer ihr da mit uns austauschen wollt, könnt ihr uns dort erreichen unter unserem Twitter-Handle @wimafwarweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Und dann treten wir damit euch in den Austausch und den Kontakt. Seid gespannt, wie sich dieses Format bis zur nächsten Woche entwickelt haben wird.
Sind es zwei Rants, wird es einer sein? Ja, bringen wir zwei Einzelthemen mit? Wird es ein Buch sein, ein Film oder ein Spiel?
Wird es vielleicht erst ein Rant, dann der Vorspann? Dann, man weiß es nicht. Es ist einfach, es ist alles unklar und nur das ist klar. Der Weg ist das Ziel.
Immer wach bleiben, Leute.
Immer wach bleiben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?